Hier kommt gerade die Hauptinspiration unseres Seminars. Als wir heute Kirtan gemacht haben, sah ich Sudarmani mit einem Riesenstück Torte vor dem Tempel stehen. 5 Minuten intensives Verzehren mit großem Ausdruck von Wohlbehagen im Gesicht. Alle Sorgen schienen weit weg. Das materielle Dasein war zu dem Wasser zusammengeschrumpft, was im Hufabdruck eines Kalbes zu finden ist. Während sie fröhlich mampfend ihre Begeisterung am Prasadam Ausdruck verließ. So, das Thema heute ist zwar humorvoll eingeleitet, aber ein sehr ernstes Thema, wie wir gleich sehen werden. Es beschäftigt sich heute mit Prasadam. Prasad bedeutet so viel wie die Barmherzigkeit des Herrn. Und wird in vielfacher Weise erfahren. In der Bewegung für Krishna-Bewusstsein verstehen wir unter Prasadam meistens Speise, die Krishna geweiht worden ist und die wir danach zu uns nehmen. Dabei ist es nicht wichtig, was für eine Art der Zubereitung das ist, ob es nun auf Südindisch gekocht ist oder mehr bengalisch oder auch kontinental, also europäisch. Prasadam hat nichts zu tun mit der Art des Kochens, sondern Prasadam kann auch ein Apfel sein, der vom Baum gefallen Krishna geweiht worden ist. Die Besonderheit von Prasadam ist seine Verbindung oder die Verbindung dieser Speise mit Krishna. Es heißt, Atasi Krishna Namadhi Na Bhavet Grayam Indriyai Sivanmukehi Jivado Svayam Evas Puratyada. Weder Krishna noch seinen transzendentalen Namen noch seine Form können durch die stumpfen materiellen Sinne wahrgenommen werden. Dadurch, dass die Sinne jedoch geläutert werden, angefangen mit der Zunge, kann man anfangen, Krishna direkt wahrzunehmen. Durch die Sinne. Es gibt ein Vers von Srila Rupa Goswami, einem Vaishnava Asketen und Poeten des Mittelalters, der sagt, O Krishna, wann wirst du durch den Pfad meiner Augen in mein Bewusstsein gehen? Damit ist eine andere Funktion gemeint, eine spiritualisierte Funktion der Sinne, eine nicht materielle. Durch Prasadam kann unsere spirituelle Sinnestätigkeit wahrgenommen oder erweckt werden. Das Beispiel, was gegeben wird, ist, dass jedes Lebewesen in seinem ursprünglichen reinen Zustand sich zu Krishna hingezogen fühlt, mit all den Sinnestätigkeiten. Es gibt Sinne auch in einem spirituellen Sinne. Unsere materiellen Sinne sind nur den spirituellen übergestülpt, ähnlich so wie ein Handschuh, der eigentliche Form der Hand angepasst und übergestülpt sind, so sind auch unsere Sinne des Riechens, Schmeckens, des Fühlens und so weiter den spirituellen Sinnen und den spirituellen Sinnesfunktionen übergestülpt gewissermaßen. Wenn wir unsere im materiellen Dasein sind unsere spirituellen Sinnesfunktionen verkrüppelt. Weil wir, oder schlafend, weil wir sie nicht benutzen. Es ist genauso, als würde ich diesen Arm für 10 Jahre nicht benutzen. Es gibt Yogis, die solch ein Gelübde auf sich nehmen. Die halten den Arm so oder so. Und dadurch, dass sie ihn nicht benutzen, verkrüppelt der Arm. Er wird ausgedörrt, die Muskulatur zieht sich zurück und man sieht schließlich nur noch die Knochen, die wehen nur ganz wenig. Und vielleicht ein paar Sehen. So hat auch die bedingte Seele im materiellen Leben, weil sie ihre Sinne nicht gebraucht, ihre spirituellen Sinne nicht gebraucht, keine Möglichkeit, Krishna durch diese spirituellen Sinne zu erfahren. Wir haben uns ganz und gar beschränkt auf den Gebrauch der materiellen Sinne dieses physischen Körpers. Ein anderes Beispiel, was am Anfang der Bhagavad Gita gegeben wird, ist eine mentale Fähigkeit, die Fähigkeit der Telepathie. dass praktisch Menschen, Prabhupada sagt da in einem vorangegangenen Zeitalter, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Prabhupada das in der Bhagavad Gita kommentiert, aber an einer anderen Stelle, wo er über die Gita spricht, da macht er hierzu eine sehr relevante Bemerkung. Die Bhagavad Gita, so müsst ihr wissen, wurde einem blinden König vorgetragen. Krishna sprach sie zu Arjuna auf einem Schlachtfeld, was vielleicht 70 Kilometer vom Palaste des blinden Königs Dhritarashtra entfernt war. Der Sekretär von Dhritarashtra nun konnte jedoch durch Telepathie genau sehen, was auf dem Schlachtfeld geschah. Er machte so eine Art mentales Fernsehen, wenn ihr so wollt, und konnte dem König genau den Dialog zwischen Krishna und Arjuna wiedergeben. So, an einer Stelle macht Prabhupada den Kommentar, dass jeder diese in vorangegangenen Zeiten diese telepathischen Fähigkeiten hatte. Das war nichts Besonderes. Hier in unserer Zeit jedoch tauchen diese telepathischen Fähigkeiten nur sehr vereinzelt auf und man ist sich manchmal nicht so sicher, ob da nicht Schwindel dahinter steckt, also ob man es ernst nehmen kann oder nicht. Doch früher hatten die Menschen diese Fähigkeit benutzt und deswegen war sie voll ausgewickelt, während sie heute nicht in den meisten Menschen ausgewickelt ist, nur in wenigen hellgesichtigen Individuen vielleicht. So ist das jetzt mit uns in Bezug auf unsere spirituellen Sinne. Sie sind nicht entwickelt, können jedoch entwickelt werden, wie wir in dem genannten Shloka gehört haben, indem wir die Sinne mit spirituellen Dingen in Kontakt bringen. Die Zunge, dadurch, dass sie zwei Funktionen ausübt, erstmal Dinge schmeckt, wie Sudamani es heute Abend vor der Artik, während in eine ekstatische Artik ging, uns gezeigt hatte, um uns vorzubereiten auf das Thema. Und kann die Zunge schmecken oder sie kann Klang vibrieren. Diese beiden Funktionen tut sie meistens. Wir schmecken deswegen im Krishna-Bewusstsein Prasadam und vibrieren transzendentale Klangschwingung. Ist eine sehr eigentümliche Formulierung, aber Prabhupada sagt, benutzt sie so, the tongue vibrates a sound. Und deswegen wollen wir die hier auch benutzen, Klang vibrieren. Warum nicht? Mach in dem Zuhörer eine ernsthafte Frage auftreten. Du sagst, die Zunge oder die spirituellen Sinne können spiritualisiert werden. Damit gehst du davon aus, dass man der Zunge spirituelle Objekte zufügt. Versteht ihr? Wenn ich sage, ich kann etwas elektrisieren, dann muss ich zunächst einmal eine Quelle von Elektrizität herbringen und die meinetwegen an Metall halten oder an andere Leiter, Wasser zum Beispiel. Und dann kann ich diese Dinge mit diesem Strom durchdringen. So, wenn wir davon sprechen, die Zunge kann spiritualisiert werden, dann gehen wir davon aus, dass wir Nahrung und Klang, dass das spirituell sein kann. Richtig? Folgst du, Philipp? Ja. So, wie können wir jetzt Klang oder, lasst uns lieber bei einem Thema auf einmal bleiben, wie können wir Nahrung spiritualisieren? Wir nehmen einen Apfel, meinetwegen, der hier wächst. Wenn wir uns mit einem Fünkchen Erinnerung an die Biologie, wissen wir, dass es größtenteils Zellulose mit Wasser und Geschmack da drin. Das ist doch etwas ganz und gar Materielles. Wie soll dieser Apfel die Zunge spiritualisieren? Und unsere spirituellen Sinne, die verkrüppelt sind, wiedererwecken? Das ist die Frage. Die Antwort auf diese Frage wird in der Bhagavad Gita gegeben. Und zwar wird diese Antwort euch das größte Ausmaß an eure Konzentration abverlangen und auch eure ganze Intelligenz in Anspruch nehmen. Ich werde sie erstmal vorlesen und dann bin ich mal gespannt, wer uns das erklären kann von unseren Gästen. Also es wird jetzt eine Prüfungsfrage sein, die entscheidet, ob ihr morgen Prasadam kriegt oder nicht. Keine Angst, wir sind nicht so grausam. Brahma Panam Brahma Havir Brahma Kno Brahmana Hutam Brahmaiva Tena Gantavyang Brahma Karma Samadina. Dieser Vers strotzt nur so von Brahma, dem Wort Brahma, was so viel übersetzt heißt wie spirituell in der Natur. Eine Person, die völlig absorbiert ist im Krishna-Bewusstsein, wird mit Sicherheit die spirituelle Dimension, das spirituelle Königreich erlangen, weil sie sich völlig spirituellen Aktivitäten widmet, in denen der Verzehr absolut ist und das, was geopfert wird, von der gleichen spirituellen Natur ist. Weiter wieder vom U. Kannst du uns das mit laut vernehmlicher Stimme erklären? Ich glaube, ich gehe gleich zu den Experten hin. Eine Person, die völlig absorbiert ist im Krishna-Bewusstsein, wird mit Sicherheit das spirituelle Königreich erreichen, weil sie sich völlig spirituellen Aktivitäten widmet, in denen der Konsumation, also der Verzehr, absolut ist und das, was geopfert wird, von der gleichen spirituellen Natur ist. Sprich bitte laut, das alle.
Wie ich es verstehe, geht es darum, dass jegliche Tätigkeit, die man in spirituellem Bewusstsein ausführt, auch deswegen spiritualisiert wird, und es wird von Verzehr gesprochen, von Einnehmen von Nahrung, würde ich deuten. Und dass die Nahrung, die man einnimmt, von spiritueller Natur ist, wenn sie zu Krishna geopfert ist, und dass der Vorgang des Einnehmens, wenn der nicht dann spiritualisiert wird, wenn man es im richtigen spirituellen Bewusstsein tut. Und dann stellt sich das versprochene Ergebnis ein, nämlich dass man dann auf die spirituelle Ebene erfolgt.
Ja. Diese materielle Energie ist letztendlich auch eine Energie Gottes. Und sie kann auf zweierlei Arten und Weisen wirken. Einmal kann sie wirken, dass sie unser Bewusstsein bedeckt. Und das andere Mal kann sie wirken, dass sie uns an Krishna erinnert. Das können wir einfach durch Elektrizität, durch das Beispiel mit der Elektrizität verdeutlichen. Die elektrische Energie kann einmal benutzt werden, um Kälte zu erzeugen, wenn wir sie beispielsweise mit geschickter Manipulation, also nicht geschickt, wenn wir sie in den Kühlschrank leiten, dann wird diese eine Energie, hat eine kalte Wirkung. Ich kann die gleiche Energie in ein anders transformieren und zu Hitze machen, wie zum Beispiel in einem Heizlüfter oder einer elektrischen Heizung. So kann ich auch diese materielle Energie einmal, diese Energie, sagen wir mal, einmal auf materielle Art und Weise erfahren und das andere Mal auf spirituelle Art und Weise. Es kommt darauf an, wie ich sie gebrauche. Das ist die Bedeutung vom Prasadam. Den Apfel kann ich vom Apfelbaum pflücken und während mir der Speichel im Munde zusammenrinnt, hineinbeißen und verzehren. Oder ich könnte den gleichen Apfel nehmen, ihn zu Krishna weihen und dadurch, dass ich ihn zum Ursprung der Energien zurückgebe, zu Krishna, völlig spiritualisieren. Es heißt, dass die Gottgeweihten alle ihre Nahrung spiritualisieren, indem sie sie vorher Krishna als Opfer darbringen. Ich mag mich in diesem Zusammenhang deutlich an einen Vorfall erinnern, und zwar in Hamburg war es, in den Anfängen unserer Bewegung, als das Fernsehen aus Bremen kam und ein Film machte über das Krishna-Bewusstsein in Deutschland. Die hatten unseren Tempel gefilmt, wie wir durch die Innenstadt gegangen sind und die Innenstadt durch unser Leben erfüllt haben, durch Chanten und so weiter und so fort. Und sie hatten einen Kirtan im Tempel gefilmt Und jetzt wollten sie einen Vortrag haben. Und da ich so der Einzige war, der einigermaßen Deutsch sprechen konnte, wurde ich gebeten, den Vortrag im Fernsehen zu geben. Das erinnere ich jetzt noch in dieser Runde, wie als es as if it would be yesterday, als wenn es gestern gewesen wäre. So, ich war natürlich noch nicht so situationserprobt wie heute, nachdem ich das seit 20 Jahren mache, Vorträge halte zu verschiedenen Kreisen von Menschen, und war ein bisschen verlegen, ging zu meiner Schreibmaschine hin und riss eine Seite raus, die ich gerade übersetzt hatte. Ich habe damals die Bhagavad Gita übersetzt. Und die, was ich vorlas, klang so: Die Geweihten des Herrn werden von allen Arten von Sünden befreit, da sie Nahrung essen, die zuerst als Opfer dargebracht wurden. Andere, wie Sie, liebe Fernsehzuschauer, die Nahrung für ihren eigenen Sinngenuss zubereiten, essen wahrlich nur Sünde. Das war meine erste öffentliche Vorlesung, mein erstes Debüt und das erste Mal, wo ich mit dem Krishna-Bewusstsein kontrovers war. Sonst hatte ich andere Themen, mit denen ich kontrovers war. Aber hier Krishna. Meine Oma hat mich gleich zur Rechenschaft gezogen. Warum musst du immer anecken? Kannst du nicht irgendetwas anderes vorlesen aus der Gita? Warum gerade musst du sagen, die essen Bissen aus Sünde, liebe Zuschauer? Dort hieß es, in der alten Übersetzung hieß es, sie essen wahrlich nur Bissen aus Sünde. Warum musst du immer sowas machen? Und meine Freunde kamen und sagten, hast gut gemacht. Und so weiter und so fort. Ich möchte auch diesen Vers heute Abend vortragen, nochmals, weil ich sehe, dass manche erschöpft sind von den zahlreichen Aktivitäten am Tag und dem guten Prasadam. Muss ich das nochmal vorlesen für euch. Die Geweihten des Herrn werden von allen Arten von Sünden befreit, da sie Nahrung essen, die zuerst als Opfer dargebracht wurde. Andere, die Nahrung für ihren eigenen Sinngenuss zubereiten, essen wahrlich nur Sünde. Das Sanskrit-Wort, was hier für Nahrung als Opfer dargebracht, Nahrung, die zuerst als Opfer dargebracht wird, ist Yagya Shishthasina. Yagya heißt so viel wie Opfer. Yagya ist das, was Krishna sichtbar macht. In der alten Zeit hat man große Feueropfer gemacht, und am Ende dieser Feueropfer erschien Krishna deutlich sichtbar aus dem Opfer heraus in einer Vishnu-Form und überbrachte demjenigen, der das Opfer darbrachte, das Yagya-Fall, die Frucht des Opfers. In diesem Zeitalter ist Yagya das Chanten der heiligen Namen. Wenn wir den heiligen Namen des Herrn chanten, kann, nachdem wir 5 Stufen durchgemacht haben, über die ich morgen sprechen werde, 5 Stufen der Konzentration, kann tatsächlich Krishna vor uns erscheinen, in seiner transzendentalen Form. Ein großer Devoti betet, oh, wenn ich den heiligen Namen des Herrn chante, dann erscheint Krishna tanzend auf meiner Zunge. Von da geht er in den Hof des Herzens. Und dann geht es weiter. Er sagt, dieser Devoti sagt dann, ach, oh weh über mich. Was kann ich mit diesen beiden Ohren hören von diesem Krishna? Und was kann ich mit dieser Zunge chanten über Krishna? Wenn ich 1 Million von Ohren hätte, könnte ich ein bisschen mehr chanten, also hören. Und wenn ich 1 Million von Zungen hätte, könnte ich mehr chanten. Also Krishna wird erfahren durch das Sankirtan-Yagya, durch das Chanten der heiligen Namen. Er wird tatsächlich sichtbar. Eines Tages wird er euch auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin so, so bin ich. Und sichtbar für uns sein. So, Krishna kann also durch spirituelle Speise, durch Speise, die man ihm opfert, auch erscheinen, durch diesen Vorgang des Yagyas. Erscheint er in der Speise in dem Sinne, dass er diese Speise purifiziert oder läutert und spiritualisiert. Deswegen gibt es viele Stellen in den Shastras, die das Einnehmen von Prasadam oder wie wir sagen in unserem spezifischen Sprachgebrauch, das Akzeptieren von Prasadam. Wir sagen manchmal unter uns, Tribhanga, lass uns jetzt Prasadam akzeptieren. Nicht? Manche Leute fragen, akzeptiert? Was ist das jetzt für ein Wort schon wieder? Das heißt doch essen. Nein, wir nehmen Krishna an dadurch. So, da möchte ich euch jetzt gerne ein paar Schlokas vorlesen. Im Kali Yuga erreichen diejenigen, die Krishnas Prasadam akzeptieren, das gleiche Ergebnis, was man bekommt, wenn man 6 Monate fastet. Also greift zu, Freunde. Warum dieser Vergleich? Durch Fasten entwickelt man eine Art Loslösung vom materiellen Dasein. Fasten wird deswegen empfohlen. Durch das Essen von Prasadam entwickelt man auch eine Art Loslösung von materiellen Dasein, weil man einen höheren Geschmack, einen spirituellen Geschmack macht, der einem nicht mehr zurückgehen lässt, nicht einmal in der Erinnerung an materielle Speise. Ich kann mir vorstellen, dass viele von unseren Feriengästen, wenn sie zu Hause zurück sind, als erstes sich erinnern werden, wenn sie an das Ferienlager zurückdenken, an die wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte, die verschiedenen Kirschzubereitungen und die selbstgemachte Marmelade und vor allen Dingen Sudama, die wird hundertprozentig sich zurückerinnern an heute Mittwochabend, wo sie ein Stück Kirschkuchen, roten Kirschkuchen vor der Artikip gegessen hat. Nicht? Das sind Erinnerungen, die einem lieb werden. So, dann habe ich, glaube ich, hier noch das alles sehr fortgeschrittene. Ja, hier. Ob nun alt ist, ob es alt ist oder vertrocknet oder bereits von irgendjemandem angebissen ist, das Prasadam des Herrn entfernt alle Sünden. Mit anderen Worten, hier wird nochmal der Punkt gemacht, die Substanz, in der wir das Prasadam sehen, vielleicht als aufgerissene Kirschtorte, die da gefunden wird auf einem Tisch, ist schon leicht vertrocknet und so weiter. Das ist nicht die Essenz des Prasadams. Die Essenz des Prasadams ist, dass es mit Krishna in Kontakt gewesen ist und wie ein elektrischer Stoß, der uns durch die Zunge in die Seele geht, unsere fest verknoteten karmischen Reaktionen wegbewegt. Das war es, der Skanda Purana. O Brahmanas und Freunde Krishnas, wenn man Befreiung wünscht, sollte man das Prasadam des Herrn augenblicklich zu sich nehmen, ohne sich Gedanken zu machen, ob es jetzt die richtige Zeit ist oder nicht. Wie man es tut, wenn man das Chandrayan-Vrata macht. So, Prasadam des Herrn zu akzeptieren, ist überall in sozialen Normen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, als wir in Frankfurt durch eine Serie von Vorfällen, also von die Kirche hatte damals uns so ein bisschen schlecht gesonnen, weil wir so eine ernsthafte Konkurrenz waren für die. Und dann wurden wir vors Gericht gebracht und als Folge von einer 4-monatigen Gerichtsverhandlung wurden wir als unschuldig erklärt. Ja, und ich weiß noch deutlich, die Devotis saßen da auf der Anklagebank, hatten ihre Bilder von Krishna mit, hatten ihre Blumen da und chanteten langweilend Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, nicht gelangweilt. Und zwischendurch aßen sie immer Prasadam, weil es in den Schriften heißt, man soll nicht Ort und Zeit betrachten, sondern einfach Prasadam essen. So, das war so nice, also ich kann, wer interessiert ist, ich habe mir diese Zeitungsartikel aufbewahrt, weil das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Die Zeitungen schrieben bald, dass Krishna, wie war das, das Krishna-Monster entpuppt sich als ein Krümelmonster. weil alles vollgekrümelt war von den Kasanern. Und das war das Schönste. Die Richter, die ehrenwerten Richter, naschten alle heimlich so beim Gerichtsanfall von den Keksen, weil die so verteufelt gut schmeckten. Das waren Butterkekse. Aber alla indisch gemacht und Prasadam-mäßig zubereitet. Das war also, das Prasadam hat einfach alles übernommen und die ganze Atmosphäre prasadasrisiert, oder wie man das so ausdrücken will. Nicht, so, wir sind immer sehr, Gelehrte sagen, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist bekannt für ihre Orthopraxis. Also, dass sie alles sehr authentisch praktiziert. Und wir konnten natürlich nicht auf unsere Prinzipien im Gerichtssaal verzichten, um Prasadam zu akzeptieren, wenn immer es zur Verfügung stand. So, war einfach so nice. So, Krishna selber erscheint also und nimmt das Prasadam an. Und das ist das esoterische Geheimnis von Krishna Prasadam. Ich möchte euch hier jetzt zwei Kurzgeschichten erzählen, die das deutlich machen. Es gab einmal einen Devoti namens Raghava Pandit, der große Achtung darauf legte, Krishna die auserlesensten Kokosnüsse zu weiden. Kokosnüsse haben eine sehr kühlende und erfrischende Flüssigkeit. Man sagt dazu Kokosnussmilch, aber das ist eigentlich nicht richtig erklärt. Es ist mehr so wie Kokosnusswasser, würde ich sagen. Es ist durchsichtig, transparent und sehr erfrischend und kühl. Also wenn man durstig ist in Indien, sollte man auf keine Fälle Zuflucht suchen bei Sprudel und diesen klebrigen Limka-Gesöff, sondern sollte sofort zur Kokosnuss greifen. Die wird einem geköpft, und dann kann man sie trinken und dann noch so mit dem Finger das Kokosnussmark essen und so stark und kräftig werden. So, Raghava Pandit hatte zwar in seinem Anwesen Kokosnüsse, jedoch waren die nicht süß genug, dieses Wasser. Und so ließ er täglich jemanden aus seiner Dienerschaft gehen, der von einer 20 Meilen entfernten Plantage Kokosnüsse für Krishna holte. Und wenn der Diener selber nicht gehen konnte, dann ging Raghava Pandit selber und nahm diese Kokosnüsse, tat sie in kühles Wasser, und wenn die Zeit zur Opferung kam, öffnete er sie und goss sie Krishna auf sein Trinkgefäß und opferte sie. So, eines Tages begab es sich so, dass der Diener, der zurückkam, sich gegen die Torwand lehnte und die Kokosnüsse, die er anscheinend auf einem Korb hielt, einem Korb, die berührten die obere, diesen Bereich der Tür. Wie würde man das richtig sagen? Den Türrahmen, aber den oberen Teil. Den Sturz, Türsturz. Yes. So, Raghava Pandit sagte, jetzt können wir die Kokosnüsse nicht mehr benutzen. Warum, sagt der Diener? Hier gehen Leute durch die Tür laufend und der Staub von ihren Füßen, der da so aufgewirbelt wird, kommt gegen den Türsturz. Ja? Und jetzt sind die Kokosnüsse mit den Füßen dieser Leute in Kontakt gekommen. Dadurch, dass sie mit dem Staub in Kontakt gekommen sind. Und jetzt eignet sich das nicht mehr, um Krishna geweiht zu werden. Wir können nur das beste Krishna weihen. Oh, sagt der Diener, stimmt. So, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, das ist der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, erklärt, dass Raghava Pandit nicht unter einer Reinlichkeitsphobie litt. So schön gesagt. Phobie, wisst ihr das? Das ist krankhaft. Eine Form von Neurose. Reinigungsphobie. Phobie ist zum Beispiel, dass man sich 700 Mal am Tag die Hände wäscht. Nicht? Aus irgendeinem Grunde. Man denkt, sie sind schmutzig. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur erklärt, das war nicht die Ursache bei Raghava Pandit. Raghava Pandit war ein reiner Gottgeweihter, der wohl zu unterscheiden wusste zwischen materieller und spiritueller Energie und diesen Unterschied trat um Krishna zu verehren. In einer anderen Funktion, wenn man zum Beispiel diese Welt betrachtet, dann betrachtet man diesen Unterschied nicht mehr zwischen materieller und spiritueller Energie. Wenn ein Gottgeweihter also diese Welt in Krishna betrachtet, dann weiß er, alles kommt von Gott. Aber wenn er jetzt daran geht, Krishna zu verehren, dann macht er diese Unterscheidung. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. Wenn wir die Natur betrachten, dann würden wir keinen Unterschied machen, wenn wir philosophisch schauen, zwischen der Erde und einem Getreide. Denn beides besteht aus materiellen Molekülen, richtig? Aus materiellen Elementen. Die Erde, sowohl Getreide, oder nennen wir das Beispiel einer Kirsche. Nicht? Ist beides materielle Energie. Aber wenn es darum geht zu essen, dann werden wir den Unterschied machen und wir keine Erde essen, sondern eben nur die Kirsche. So, wenn der Gottgeweihte diese materielle Welt betrachtet und will sie in Krishnas Dienst stellen, dann kommen Überlegungen wie Reinheit und Unreinheit in seinen Gedanken gut. Nicht? Das ist, glaube ich, ein hilfreiches Beispiel. So, Raghava Pandit, der ein reiner Gottgeweihter war, wollte nur das Beste. Und es heißt, dass er, weil er die Kunst verstand zu opfern, in diesem Krishna-Bewusstsein, dass Chaitanya Mahaprabhu, also Krishna selber, erschien auf seinem Altar und die Speise sichtbar für ihn annahm. Manchmal war die Speise leer. Jetzt möchtet ihr euch denken, ja, aber wie ist das jetzt bei uns auf der Farm hier im Jura, wenn die Frau von Ujjwala Nilamoni, die eine vorzügliche Köchin ist, wenn sie ihre Kochartikel, also Kochzubereitung, Krishna opfert, ist denn der Teller leer? Ihr werdet lachen, manchmal ist er leer oder angegessen und nicht von Mäusen, sondern von Krishna. Aber meistensfalls ist Krishna so barmherzig, dass er die Speise annimmt, aber nicht wie wir, der erstmal das ganze Ding verdrücken. Diese Zunge wird mich ruinieren eines Tages. Der nicht die ganzen Teller runterschlucken muss und dann in die Stroh hüpfen muss, sondern Krishna nimmt es an, indem er die Gebete seiner Devotees hört und die Hingabe seiner Devotees dabei akzeptiert. Doch manchmal, es gibt solche Dinge, die ich selber schon erlebt habe, wo diese Zubereitung, wo Krishna von diesen Zubereitungen, auch für unsere Augen, die Augen des Zweiflers, wo plötzlich die Menge reduziert ist. Das ist Krishna. Er hat einen Austausch mit seinen Devotees, selbst den beginnenden Devotees auf der weltlichen Ebene. So, es gibt noch andere Beispiele, aber ich möchte jetzt schnell zum Ende kommen. Es heißt, das ist ein Punkt, der mehrfach disputiert ist, aber ich möchte ihn hier doch anbringen, dass jeder, der Prasadam ist, sei es nur, er nimmt Prasadam zu sich, dass er auf die Ebene von Menschen kommt. Im Nektar der Hingabe macht Prabhupada den Punkt, dass diejenigen, die Prasadam zu sich nehmen, mit Sicherheit zur Ebene von Devotis erhoben werden, entweder in diesem oder in einem zukünftigen Leben. Deswegen ist es ein Ziel unserer Bewegung, immer jedem Prasadam zu geben. Ich habe eine Reise mit einem Devotee zusammen, der nicht gut Bücher verteilen, der ein bisschen schüchtern ist, und den ich unterwiesen habe, immer eine Dose mit Prasadam dabei zu haben. Und jeden, den er trifft, gibt er Prasadam, was er selber macht. So, um Leute zu erheben auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins. Da gibt es ein interessantes Beispiel, mit dem ich meinen Geschichtenteil beende und dann in die Praxis gehe. Etwas, was jeden dann begeistern werde. Es gibt die Geschichte von einem großen Philosophen namens Yadava Prakash, der im Mittelalter, im 11. Jahrhundert, glaube ich, Mittelalter, 11. Jahrhundert, lehrte und einen Schüler hatte, der ein reiner Geweihter Krishnas war, nämlich Ramanujacharya. Eines Tages begab es sich, dass die wunderschöne Königstochter von dem König von einem Brahma Rakshasa besessen wurde und verrückt wurde. In der Psychologie würde man dazu Schizophrenie sagen. Wir wissen davon, dass es ein Fall klassischer Besessenheit war. So, Yadava Prakash wurde vom König gebeten, den Geist herauszutreiben durch das Chanten von Mantren. Und kam mit seinen Schülern, einschließlich Ramanujacharya, zum Königshof. Dort sah er ein eigentümliches Bild. Und zwar hing die Königstöchter, die hübsche Königstochter, an den Füßen vom Dach herunter, die Haare offen und wie ein Strubelpeter. Und lachte ihn schallend aus und sagte: Ha, ja, da war Prakash! Und sprang auf den Boden und machte: Huh! So, ja, da war Prakash. Kriegte hin, aber er setzte sich konzentriert hin, tat seine Artikelchen zum Geister austreiben um sich herum und fing an, ganz leise im Geiste diese machtvollen Mantras zu chanten. Aber die Königstochter oder der Geist in ihr sagte: Du Narr, meinst du nicht, ich kenne deine nichtsnutzigen Mantras? Und chantete diese Mantren. Om Rem Rom, und fing also an, die ganzen, gerade die Mantras, die er im Geist chanten wollte, die er sich vorbereitet zu chanten, die haben bei mir keine Wirkung. Ich bin machtvoller als deine Mantren. Und willst du wissen, was du in deinem letzten Leben warst? Themenwechsel. Also, ja, sagte Yadava Prakash. Also, ist immer interessant, nicht? Willst du es wissen alleine oder vor allen Leuten? Sagte, ja, also mit dir möchte ich nicht so gerne alleine sein. War vor allen Leuten. Ja, sagte die Königstochter, also der Geist durch sie hindurch. Ich sag dir, was du vor zwei Leben warst. Du warst vor zwei Leben ein Brahmana, der sich etwas einbildete auf sein Wissen und Vergehen machte gegen reine Gottgeweihte. Und daraufhin, weil deine Vergehen so schwer wurden, wurdest du als giftiger Lurch geboren in einem Brunnen. Nun, eines Tages kamen Gottgeweihte vorbei, die gerade prasadiert hatten, Prasadam zu sich genommen hatten und wuschen sich im Brunnenwasser die Hände. Und du hattest das große Glück, die Überbleibsel von den Prasadam-Speisen als Lurch zu verschlucken, und daraufhin wurdest du als Mensch geboren. Und jetzt machst du den gleichen Fehler. Und dann lief dieses Ungeheuer auf den Arm, also, naja, das geschah schon ganz recht, aber, lief auf Yadava Prakash zu und jagte ihn um den ganzen Königshof. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Nicht? Und er musste fliehen. So. Das ist eine schöne Humoristik, eine Geschichte aus dem, die Tradition überliefert. Jetzt möchte ich als letzten Punkt euch einen Tipp geben, wie ihr Prasadam essen könnt. Jetzt denkt ihr, ja, das ist doch ganz einfach. Hinsetzen und dann lassen wir den genetischen Kodex sprechen. Es geht noch besser. Zunächst einmal, wenn ihr euch hinsetzt und Prasadam isst, wenn ihr den höchsten Nutzen daraus ziehen wollt, dann meditiert darüber, dass Prasadam nicht verschieden ist von Krishna. Setzt euch in eine ruhige Haltung hin, wenn ihr miteinander redet, sprecht nicht über weltliche Dinge, sondern über Krishna. In unserem Berliner Tempel machen wir es manchmal so, dass einer vorliest, sodass man während die Devotees Prasadam essen, über Krishna hört. Und so wird das Prasadam zu einer Art Meditation. In Tempeln machen wir es auch so, dass wir eine schöne Musik im Hintergrund laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das hier auch praktiziert wird, aber wir können es ja ab morgen mal machen. Einfach eine schöne Musik über die Sprecher laufen lassen. Über Krishna natürlich, Bhajans und Kirtans. Bevor man Prasadam akzeptiert, kann man ein schönes Mantra sprechen. Das Sharira Abhidya Jal. Wer ist von euch, ihr seid ja im größten Teil Freunde Krishnas und kennt es bestimmt noch nicht. Ihr könnt euch aber das in unserem Vaishnava Songbook anschauen, dieses Gebet, und auch die Übersetzung lesen. Ich will es für euch kurz mal sprechen. Diese ist eine wunderschöne Übersetzung oder wunderschöne Texte. Da geht es so: Dieser materielle Körper ist eine Masse von Unwissenheit und die Sinne sind ein Netzwerk von Fäden, also Wegen, die letztendlich zum Tode führen. Wir sind in den Ozean des materiellen Sinngenießens gefallen und von allen Sinnen ist die Zunge am maßlosesten und auch am zügellosesten. Es ist sehr schwer, in dieser materiellen Welt die Zunge zu kontrollieren. Doch du, lieber Krishna, bist so gütig zu uns, denn du hast uns dies wunderbare Prasadam geschickt. Lasst uns deswegen dies Prasadam zu unserer vollsten Zufriedenstellung zu und ihre Herrlichkeit Sri Sri Radha und Krishna lobpreisen. Und lieber bitten wir den Beistand von Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu. Dann kann man enthusiastisch Hare Krishna rufen und dann Prasadam essen. So, wenn ihr Prasadam isst, macht das nicht mit Händen und Füßen, sondern beschränkt euch auf die rechte Hand. Die linke Hand sollte nicht eingesetzt werden, denn sie ist für zivilisierte Menschen dazu bestimmt, also sich zu reinigen, nachdem man die Toilette besucht hat. So, man sollte die rechte Hand benutzen, zu essen und zu trinken. Manche benutzen keine Löffel, sondern die Hände, das kann man auch machen. Es heißt im Ayurveda, einige waren von euch bestimmt in den Kursen, dass man eine Beziehung zur Nahrung herstellt, schon dadurch, dass man sie berührt. Das ist die erste Beziehung, nicht erst berührt. Die erste Beziehung ist, dass man sie sieht. Deswegen wird Prasadam im vedischen Sinne nicht einfach auf den Teller geklatscht, Quatsch, sondern schön angeordnet. Wer das mal sehen möchte, also aus irgendeinem Grunde sind hier sind die Votis, die immer so nice für mich sorgen und die das so schön anordnen. Manchmal sind Blumen drauf, manchmal Sahnekleckse. Also sehr schön. Manchmal guckt man also erstmal für 5 Minuten sich das Prasadam an. So nice ist es angerichtet. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr wollt. Sehr nice. Dann ist die erste Beziehung da. Man hat eine angenehme Beziehung zum Essen. Dann berührt man es und dann isst man es, tut man es eben. Und dann absorbiert es praktisch der ganze Körper wie so ein Schwamm und zieht den Nektar ein. Man kann dann als dritten Punkt meditieren darüber, wie Krishna die Opferung gekostet hat. Man kann darüber meditieren, dass Krishna so barmherzig zu uns ist und uns erstmal Prasadam gibt. Und dann kann man meditieren über verschiedene Spiele, die Krishna und Chaitanya genommen haben. Wenn Krishna mit seinen Kuhhirtenfreunden in Vrindavan Prasadam isst, dann verteilt er aus eigener Hand den Kuhhirtenjungen Prasadam und setzt sich neben jeden Einzelnen hin, erweitert sich. Ich weiß, dass es schwierig ist in so einem Ferienlager. Man sieht sich so selten und man möchte auch verschiedene Devotees dann kennenlernen. Und irgendwie Prasadam ist auch ein fast gesellschaftliches Ereignis. Man kommt zusammen aus verschiedenen Himmelsbereichen dieses europäischen Kontinentes, nicht? Und möchte dann auch Bekanntschaften gehen und eingehen und so weiter. Aber man sollte zumindest, wenn man spricht, ein angenehmes, ruhiges Gesprächsthema haben. Sich nicht streiten, was die beste Art von Nahkampf ist. Kinnladen verteilen oder Fußhaken zu stellen oder was weiß ich nicht. Man sollte dann Prasadam in einer ruhigen Haltung akzeptieren. Oder dass man nicht über Autos spricht, wie schnell sie fahren und wie man Benzin einsparen kann und solche Themen, die vielleicht manche begeistern. Dann sollte man nicht Prasadam werfen. Och, das gab Zeiten bei uns. Wir sind ja eine Bewegung, die dynamisch wächst und pulsiert und Leben hat. Es gab mal Zeiten, wo die Devotees zusammenkamen, da haben die Prasadam genommen und einfach aus Übermut, weil wir sich so lange nicht gesehen haben, so einen Kuchenbaum in das Gesicht getan. Es war in der guten alten Zeit, wo wir noch ungebildet waren und gerade aus dem westlichen Kulturkreis kam, wo man ja durchaus mal eine Torte nimmt und das einem ins Gesicht wirft, auch Spaß. Das ist nicht auf Partys, ist das auch geschehen. Naja, ich lebe in einer anderen Generation, also naja, gut bei euch denn nicht. Man sollte also Prasadam nicht werfen und es nie mit den Füßen berühren. Ich glaube, das ist klar. Und man sollte die Hände waschen, bevor man isst und natürlich auch, nachdem man gegessen hat. Jetzt möchte ich euch einen Tipp geben für eure Gesundheit. Eine Stunde bevor man isst, ist es gut, ein Glas Wasser zu trinken. Das setzt dann die Inhalte, die vielleicht noch im Magen drin sind, so ein bisschen ab, hilft zu verdauen und macht alles fertig. Aber man sollte nicht unmittelbar, bevor man trinkt, bevor man isst, trinken. Dann wird das Feuer der Verdauung in dem ayurvedischen Sinne gestört oder bei uns im westlichen Verständnis die Magensäfte aufgelöst. Nicht, und verdünnt. Und dann kann man nicht verdauen und die Nahrung sitzt wie ein Kloß für mehrere Stunden im Magen, ohne dass da der Magen dran arbeiten kann. So, wenn man und auch unmittelbar nach dem Essen sollte man aus dem gleichen Grund nicht trinken. Wenn du während des Prasadam-Essens was trinken willst, dann etwas Heißes. So, das ideale Rezept, um immer gesund zu bleiben, mit Prasadam, ist ess erstmal nur halb so viel, wie du essen kannst. Das ist die Sache. Nicht, dass man sich bis zum Rand, sagen wir, glaube ich, in der deutschen Sprache, füllt, bis hier, nicht? Und dann steif wie ein Stock, irgendwie sieht, dass man aufsteht und weitergehen kann. Halb so viel, wie man essen kann. Das ist die vorgeschriebene Menge. Dann, nachdem sich das Ganze so ein bisschen gesetzt hat, so spätestens so frühestens einer Stunde, kannst du ein Viertel des Magens mit Wasser füllen. Dann arbeitet es nochmal. Und lass das letzte Viertel immer frei für Luft. Also nichts essen. Und dann wirst du eine Verdauung haben wie ein Tiger, gesund und dynamisch sein, mit gutem Haarwuchs gesegnet gut schlafen können und so weiter und so fort. Die Segnung der Gesundheit kommt dann über dich, so sagt es der Ayurveda. So. Gut. Jetzt möchte ich euch zum Ausklang noch eine Unterweisung geben, die uns Prabhupada einmal gab, zur Prasadam-Verteilung. Wir haben also eine grundlegende Philosophie von Prasadam gehört. Wir haben ein paar Geschichten gehört, die das illustrieren. Wir haben selbst den kontroversen Punkt behandelt, was ist das Ergebnis davon, wenn man Prasadam isst. Man wird irgendwann dort weitermachen, auf die menschliche Lebensform kommen und dort weitermachen. Wir haben ein paar technische Dinge gehört, wie man Prasadam akzeptieren und respektieren kann. Und jetzt möchte ich diese Vorlesungsreihe, also diesen Vortrag beenden, indem ich euch vorlesen möchte, was Prabhupada uns für eine Unterweisung gab. Die ist nämlich sehr, sehr sympathisch. Prabhupada stellte immer sicher, oder sorgte dafür, so sagt man, dass jeder Gast, der zum Tempel kam, Prasadam essen musste. Selbst wenn das völlig piekfeine Leute waren in Anzug, die es nicht gewöhnt war, außer Haus zu essen, der Prabhupada hat dafür gesorgt, dass sie einen großen Teller dampfendes Prasadam kriegten und sie mussten es vor ihm aufessen, weil er ihnen einen Nutzen erweisen wollte. Und er schrieb jetzt im Januar 1977 an alle Tempelpräsidenten: Bitte nehmt meine Segnung entgegen. Nun müsst ihr dafür sorgen, dass in jedem Tempel ausreichend viel Prasadam für die Verteilung da ist. Man kann erstklassige Köche haben, zwei oder drei, und die sollten immer beschäftigt sein. Wenn immer ein Gast kommt, muss er Prasadam bekommen. Dieses Arrangement muss gemacht werden. Die Köche sollen 10 bis 20 Portionen auf einmal machen, Puris und Sabjis, und dann können sie Halava und Pakoras dazu tun, und die Besucher sollten dann augenblicklich was kriegen. Wenn immer ein Gentleman kommt, muss er Prasadam bekommen. Wenn er die 20 Portionen verteilt sind, sollen die Köche sofort wieder 20 Portionen machen und sie aufbewahren. Am Ende des Tages, wenn niemand mehr kommt, können unsere eigenen Leute essen. So gibt es nie einen Verlust. Ihr könnt nicht sagen, sorry, das Passatum ist aufgegessen. Oder es ist noch nicht gekocht worden. Dafür muss strikt gesorgt werden. Nur haben die Tempelpräsidenten natürlich gedacht, wer soll das bezahlen? Und daraufhin antwortete Prabhupada, der Tempel wird von Radharani und Lakshmiji gemanagt. Radharani ist die Begleiterin Krishnas, die eine Erweiterung als Lakshmi, die Glücksgöttin, annimmt, die für Reichtum sorgt. Warum sollte es Mangel geben? Unsere Philosophie ist, wenn jemand kommt, dann möge er Prasadam essen. Er soll Hare Krishna chanten und glücklich sein. Alles wird von Krishna gegeben. Krishna ist kein Armer. Warum sollten wir den Leuten also kein Prasadam geben? Auf alle Kosten sollte das gemacht werden. Es gibt da keine Schwierigkeit. Und so weiter und so fort. Lass die ganze Welt kommen. Wir können sie versorgen mit Prasadam. Bitte fang damit sofort an. So, Hare Krishna. So ist das mit dem Prasadam. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu noch irgendwelche Fragen? Helmi!
Was macht man?
Ja?
Gegen den Willen des Gastes kann man nicht. Also, man sagt, möchten Sie Prasadam essen? Der sagt, nein, ich mag nicht. Zellenschmerzen, sonst eine Ausrede. Was macht man da?
Man muss von vornherein so sagen, es ist ein Brauch in unserem Tempel, dass wir Gästen eine kleine Kostprobe der vedischen Köstlichkeiten geben. Man muss von vornherein das als selbstverständlich hinstellen. Denn wenn jemand in den Tempel kommt, ist er schon bereit, sich auf uns einzustellen. Er zieht sich zum Beispiel die Schuhe aus, was nur in Norddeutschland Brauch ist. Ich mache das auch immer aus Gewohnheit, wenn ich irgendwo zu Gast bin, ziehe ich mir sofort die Schuhe aus und manche Leute fühlen sich dann irgendwie unangenehm berührt, obwohl ich immer saubere Füße habe. Das ist nicht das Problem. Weil man macht das nur in Norddeutschland. Macht man das in der Schweiz auch, wenn man irgendwo jemanden besucht? Ist nicht üblich, nicht? Aber die Gäste tun das. Wenn die zu uns in den Tempel kommen, dann sehen sie das Schuhregal und sehen die Füße auf die Füße der Devotees und verstehen, ja, das ist so wie in der Moschee, da muss man ohne Füße und ohne Schuhe rein. Also sie sind von vornherein eingerichtet nach der Philosophie, wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer zu leben, wenn sie zu uns kommen, nicht? Und wenn man von vornherein nicht so zögerlich, möchten sie vielleicht so ein bisschen, es schmeckt ganz gut, oder wenn du von vornherein sagst, schön, dass sie gekommen sind, es ist üblich, wir bieten immer unseren Gästen Prasadam an, ich komme sofort wieder, oder bist du schon da und hast es. Und du musst natürlich sehen, was sie mögen. Wenn es so ein Etepedete-Gast ist, der so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich einzustellen auf alles, dann tust du nur so Sachen, die er auch so nehmen kann. Das ist da nicht ein Riesengemüse, nicht? Was nasses Gemüse, wo du balancieren musst, dass es nicht so auskippt, nicht? Sondern dann nimmst du Ladus, so eine Süßigkeit, die er einfach reinwerfen kann, nicht? Oder mit einem Bissen nehmen.
Was macht man beim Bhajan, wenn man halber verteilt? Viele Leute nehmen es sofort an und vielleicht auch so Ausrede, ich habe schon gegessen, aber ich habe Zahnschmerzen, weil ich gerade von Zahnschmerzen.
Ist gegen Zahnschmerzen.
Ich habe schon gesagt, das sagt jeder, aber das ist nichts.
Sonst musst du sagen, einfach humorvoll, man wird nicht dick davon. Das ist nämlich, das ist ein bisschen Psychologie, viele Leute wollen nicht dick werden. Nicht? Kennst du das von früher? Ja. wenn du dann einfach humorvoll sagst, man wird nicht dick davon, dann berührst du in denen etwas, was in ihrer Mentalität so drin ist. Oder fühlen sie sich ertappt und denken, du bist ein ganz sympathischer und nehmen dann Prasadam. Nicht? Aber es gibt natürlich ganz durchtriebene Materialisten, die spüren, wenn sie das Prasadam zu sich nehmen. Da können sie nicht. Wir haben einen Feind in Deutschland, der also alles versucht, um uns in Diskredit zu bringen, um zu sagen, wir sind komisch oder so, nicht? Aber wenn das Prasadam sieht, wenn er uns irgendwo sieht, bei auf der Buchmesse oder so, dann kommt er immer verstohlen ran und nimmt sich Prasadam und sagt, das ist eure stärkste Waffe, der bin ich nicht gefeit, nicht? Im Grunde genommen, Helmi, ist es einfach so, du bist noch ein bisschen jung einfach im Krishna-Bewusstsein und deswegen strahlst du noch nicht so viel Zuversicht aus. Und deswegen sind die, nehmen die Leute deine Schwingung sozusagen auf. Nicht? Aber wenn du ein bisschen fortgeschrittener wärst, nicht dich von materiellen Anhaftungen löst, dann wird jeder von dir Prasadam nehmen. Also so ein netter, lotusäugiger Helmi, da, wer nimmt da nicht Prasadam an? Wirklich, ich weiß, wie es ist. Manchmal lehnen die Leute, man muss einfach immer zuversichtlich sein. Enthusiasmus steckt an wie gehen und Spitze essen. Nicht? Das muss man einfach nachmachen, wenn einer geht. Wenn du so enthusiastisch und zuversichtlich zu denen kommst. Denn die haben nichts. Was hat so ein Materialist an der... muss arbeiten gehen und hat Ärger mit seinen Freunden und weiß nicht, was die Zukunft bringen wird und so weiter. Wenn dann die Vodhi so aus der transzendentalen Welt kommt, und ihm ein bisschen Halava gibt, dann wird er das akzeptieren, wenn der Devoti zuversichtlich ist. Ich würde sagen, diesen Teil, diesen praktischen Teil, musst du mit Tribhanga besprechen. Der ist sehr gut beim Prasadam verteilen, oder? Kann man nicht? Ja, ich habe es gesehen. In Frankfurt letztens hat er jeden eins mitgegeben. Zuversichtlich wirken, das ist alles. Das steckt an. Du, das ist nicht so ein philosophisches Thema. Gut, haben wir noch ein anderes? Ja, Prasadam erricht die Gemüter. Ja. Tja, das ist so eine Frage. Das ist so ein besonderer Fall. Nicht? Wenn man auf die Bühne kommt und Instrumente dröhnen, dann muss man sich den Gegebenheiten manchmal anpassen. Aber ja, wenn es nicht anders geht, aber es gibt eine Ausnahme, wo es wirklich erlaubt ist. In Govardhan Festival. Das ist das Festival, was anlässlich des Hochhebens des Govardhan-Berges. Und da wird Krishna ein riesen Berg von Prasadam geopfert. In Vrindavan gibt es in den Tempeln gibt es richtig so Hügel, so ein Hügel voll Prasadam. Und da nimmt man das Prasadam, kann man es nehmen und es unter die Leute werfen. Das ist die Ausnahme, die traditionelle Ausnahme. Zum Predigen sicherlich machen wir, da ist es schon okay, aber das ist verhältnismäßig ja neu diese Situation. Und aber beim Govardhan-Fest, da wird es richtig geworfen, da landet es dann auf den Boden und man nimmt es von da, es ist ein unglaubliches Festival. Allerdings in unseren Tempeln wird das leider ein bisschen übertrieben mal. Letztes Mal, wo ich in Vrindavan war, also ich bin ja für Lebensfreude zu haben, aber das war wirklich zu viel. Da tanzten die alle um den Prasadam-Berg herum und wussten, einmal im Jahr ist erlaubt. Und dann sprangen die in den Kuchen rein und da... Der Westler findet so selten ein Mittelmaß, nicht? Da bin ich... war nichts für mich. Aber beim Predigen gibt es ja entsprechend von Ort, Zeit und Umständen. Einmal habe ich, vor kurzem war das, glaube ich, mit Nina Hagen auf der Bühne Hare Krishna gesungen. Also sie hat mich überredet und dann sind wir auch erstmal, um zu sehen, dass die Atmosphäre, da ist ein Lied, wo man Hare Krishna singt in ihren Konzerten und dann hat sie uns gebeten, diesen Teil zu machen. Und dann sind wir erstmal auf die Bühne gegangen. Also ich bin erstmal nicht auf die Bühne gegangen, weil ich erstmal sehen wollte, was das wird. Und dann sind ein paar Matajis auf die Bühne gegangen und haben gleich Prasadam verteilt an alle. Ja, plötzlich hat jeder gemampft. Und dann war die Atmosphäre spiritualisiert und dann sind wir völlig ausgestaubt. Aber das ist besonders, das gibt es nicht alle Tage. Und da genau da wirft man auch manchmal. Gut. Stoffel, nicht? Ja. 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 Ja, es gibt verschiedene Stufen der Opferung. Bei allen Opferungen ist es sehr wichtig, ist die Form nicht so wichtig wie das Bewusstsein. Mein lieber Krishna, ich habe hier etwas. Aber du solltest auch den Opfervorgang lernen. Es gibt ein, das ist die einfachste Form, die jeder Freund Krishnas tun kann. Bevor ihr etwas isst, bringt es Krishna da im Geiste und sagt Dankeschön und dann sagt ihr da den Hare Krishna Mantra. Aber es gibt noch mehr, was man tun kann. Haben wir hier Kochkurse eigentlich? Ja. Warte wieder? Ja? Bhakti Andi gibt es. Warum tust du nicht einen Teil, also kurz darüber sprechen, wie man opfert? Nicht? Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Machst du das ohnehin oder? Ich, ja, töne es doch vollständig an. Nicht? Und dann kannst du ja auch denjenigen, die sich interessieren, die Opfergebete verschicken, kopieren und so weiter. Ich finde, das ist fast noch wichtiger als die Gewürzmischung und solche Dinge zu lernen. Nicht? Ja, da kann man dann so lernen. Ich würde immer an deiner Stelle, wenn du in Indien bist, würde ich so drei Bilder dabei haben. Prabhupada, Lord Chaitanya, Krishna. So einfach so ein Klappding. Und dann hast du es dabei. Stellst dann deine Kokosnuss da vor, oder was immer es ist. Werden ja auch andere Dinge sein. Und opferst das mit den Opfergebeten. Schön, dann hast du eine Möglichkeit, mehr über Krishna zu meditieren. Aber wenn man manchmal in einer Situation ist, wo manchmal geht es beim Reisen einfach ein bisschen schnell alles, dann kann man schnell so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna und so weiter. Und dann geht's los. Die Prinzessin. Die hat dann Kirschkuchen gekriegt. Nee. Um es kurz zu machen, Yadava Prakash konnte den Geist nicht aus der Prinzessin austreiben. Der Brahmana, der Geist sagte dann aber schließlich, nachdem er ihm Arch zugesetzt hatte, wenn du wissen willst, wie ich befreit werden kann von diesem Zustand, wo ich diese arme Prinzessin besessen habe, dann will ich dir Folgendes sagen. Dann soll dein Schüler Ramanujacharya den Kopf der Prinzessin mit seinen Füßen berühren. Und zum Zeichen, dass jeder in der Versammlung weiß, dass ich die Prinzessin dann verlassen habe und befreit bin von dem Fluch, als Geist hier dieses arme Geschöpf zu besessen, wird in dem großen Baum vor dem Palast der oberste Arzt abbrechen. Nee. Und die Prinzessin wurde dann geschnappt und sie schrie. Oder wurde Ramanujacharya hingesetzt und sie wurde unter die Lotusfüße geschoben mit dem Kopf. Und dann wenig später krachte es tatsächlich und die Prinzessin wachte auf wie aus einem langen Albtraum. Philipp. Ja. Also, sehr sympathisch diese Frage. Du könntest mal eine Sache probieren. Es gibt bestimmte Mantren, und muss man sich siebenmal um Bauch so machen, und dann diese Mantren chanten, und dann soll man schneller verdauen können. die musst du dir vom Bhairavesh geben lassen, die Mantren. Also Mutter Yashoda, wenn Krishna gegessen hat, damit ja alles gut geht, dann tut sie mit der linken Hand am so den Bauch so abklopfen und dabei also um den Bauch so gehen und dann mit Mantren sprechen, damit er gut verdauen kann. So, das ist eine Möglichkeit, die man mal ausprobieren kann. Oder was auch gut steht, was auch einem gut steht, ist zwei Runden zu chanten nach dem Prasadam, indem man auf und ab geht. Das ist ganz gut. Das haben wir immer gemacht. Und wie bitte? Weniger essen, nicht bis zum. Und noch eine Möglichkeit, noch ein Trick ist, ja, dass man einen physischen Dienst, eine physische Sache macht. Das mache ich immer, dann tue ich oder irgendwas Aufregendes machen, Briefe schreiben zum Beispiel oder so, nicht irgendwas, wo man mehr belebt ist. Und wenn es gar nicht anders geht, dann nicht schüchtern sein und einfach eine Rast nehmen. Aber dabei ist aber Folgendes wichtig, dass man auf der linken Seite ruht. Also das möchte ich mal, ich weiß, unsere Gäste denken, was ist hier jetzt los, all diese Themen. Macht es mal, legt euch mal nach dem Prasadam auf die linke Seite. Ihr werdet es ungefähr, wirklich, ich weiß nicht wie viel mal, schneller verdauen. Kultivierte Menschen, die also nicht schlafen und ein kultiviertes Gespräch anführen, die tun sich auch so hinsetzen. Genauso. Den Ellbogen in die Seite. So kann man, wenn man nicht schlafen will, das kann man machen. Das mache ich auch öfters, wenn ich in der Situation bin, dann sitze ich einfach so. Wenn merkt ihr vielleicht manchmal, wenn ich müde bin, dann sitze ich plötzlich so. Das geht dann weg. Ist so gut wie, der Körper ist völlig entspannt und völlig rastet völlig, wenn man noch nicht da liegt und noch immer ein Gespräch weiterführen kann. So wie das horizontal wird, da kann man für nichts mehr garantieren. Nicht? So, und wie gesagt, wenn du so müde bist, leg dich hin und versuch so ein bisschen, den Körper kann man trainieren. So 15 Minuten reichen sehr oft nach dem Prasadam, nicht? Dann liegt man einfach da und verdaut so, kann den Geist einfach auf Schönes richten, nichts Anstrengendes, nicht, dass man ruhig ist dabei und dann ist man nach 15 Minuten stark und lebendig. Die Möglichkeiten. Andi. mich hat noch nie jemand was gefragt. Und nach Versahnen, da habe ich ja den absoluten, die Einschaltquote hier bei euch erreicht. Ja, bitte, Andi. Das ist die erste Frage, die ich von dir kriege in einer Vorlesung. Ja, bitte, ich freue mich sehr. Ja, opulentes Versahnen. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht zu opulent essen sollten. Mit besonders Ghee, dieses Butterschmalz, was verwendet wird. Das ist sehr ungesund. Und weil wir so wenig, unsere Köche machen sich meines Erachtens zu wenig Gedanken über gesunde Ernährung. Die benutzen das zu viel. Nicht? Weil das ist, man nennt das die fliegende Holländerküche. Ein Holländer ist ein normaler Westeuropäer, aber wenn er in ein Flugzeug kommt, wird er was Besonderes. Er geht ganz schnell weg. Nicht? Das, so ein Gemüse ist eine ganz gewöhnliche Zubereitung. Wenn man sie aber deep frittiert, also so frittiert, dann wird sie zu was Besonderem. Das ist aber keine große Kunst. Nicht? Das ist diese fliegende Holländerküche. Und sollte man nicht so machen. Es ist wirklich, man merkt, dass die, wenn ihr älter werdet und zu viel von diesem Ghee isst, dann werdet ihr einfach nicht sehr, das ist einfach nicht so gut. Nicht? Ich denke also, unsere Köche sollten da ein bisschen denken und wenn sie Fragen haben, Bhakti Devi ist eine sehr gesunde Köchin und sehr schmackhaft. Man kann auch ohne Ghee und ohne weißen Zucker und diese Sachen tolle Dinge machen. Denn Prasadam ist spirituell, aber unser Körper ist materiell. Nicht? Der reagiert auf diese Prasadam, auf diesen Butter im Prasadam noch immer, so dass er müde wird, also Butterschmalz. So, aber jetzt mal jenseits davon, das wollte ich nur so sagen, jenseits davon, meistens essen wir nur so opulent, soweit ich das mitkriege, bei Festen. Jetzt ist zum Beispiel das Sommerferienlager. Ich finde das gut, wenn unsere Gäste jeden Tag opulent essen und einfach dann ihren Geschmack verlieren an Fleisch oder an Coca-Cola oder an Junkfood jeglicher Beschreibung, nicht? Und einfach, die sollen, das ist für den Festival, das ist gut für sie, mal ordentlich Prasadam akzeptieren und fröhlich und zufrieden werden. Nicht? Also, zu Deutsch gesagt, das würde ich da gelten lassen, das ist ein Festival. Wenn Leute mich also uns kritisieren, sage ich, es ist für euch, dass wir mal sowas Gutes kochen, damit ihr aufhört, eure Leiber als wandelnde Gräber zu gestalten, nicht? Indem ihr Fleisch isst. Wir wollen euch einfach zeigen, es geht anders auch, und zwar viel besser. Und und manchmal tun wir für Krishna auch, stimmt, für den auf dem Altar, was wir auf dem Altar opfern, tun wir so gut wie möglich machen. Mit verschiedensten Raffinessen zubereitet. Und so, das ist eine Art der Meditation. Aber für uns sollten wir nicht nach großen Speisen essen. Lord Chaitanya sagt, oh Vaishnav, hüte dich davor, nur die Süßen, nur die Fettigen und nur die dies und das Zubereitung essen, denn dann wird man agitiert, beunruhigt. Ja? Gut, wir kommen jetzt zum Grand Finale. Ich glaube, wir sind zum Grand Finale gekommen. Wir haben dem Thema genügend Aufmerksamkeit zugewandt. Vielen Dank. Oh, Gleuchte, Shrila Prabhupada. Gaura Hari, Gaura Hari.